sitzen bleiben.
Die DIPF-Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des DIPF-Elternpodcasts Sitzen bleiben. Heute wieder mit Anke Wilde am Mikrofon. Unser Thema heute ist die Konzentration und zu Gast ist hier eine Forscherin, mit der wir auch schon mal in Folge 7 gesprochen haben, nämlich über die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS. Um sie beim Namen zu nennen, das ist Dr. Friederike Blume. Wenn diese Folge hier ausgestrahlt wird, dann ist sie bereits Professorin für pädagogische Psychologie mit dem Schwerpunkt Förderpädagogische Psychologie an der Universität Gießen. Derzeit aber haben wir sie noch bei uns am DIPF und zwar in der Abteilung Entwicklung in Bildungskontexten. Hallo Frau Blume, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Wilde, ich freue mich sehr.
Ich mich auch. Starten wir vielleicht einfach wieder mit der Begriffsklärung, weil das stellt sich ja immer wieder raus. Begriffsklärung ist immer ganz gut, dass man vorher schon mal weiß, worum es genau geht. Was ist denn eigentlich die Konzentration? Und ich glaube irgendwie vielleicht die kleine, vielleicht auch die große Schwester davon ist ja die Selbstregulation. Vielleicht können wir das dann irgendwie auch voneinander abgrenzen.
Ja, also ich glaube zu Konzentration und was das ist, haben wir alle eine recht gute Vorstellung. Die Konzentration wird auch als Aufmerksamkeit bezeichnet und es bedeutet eben einfach, dass wir in der Lage sind, uns auf etwas, auf eine Aufgabe, auf ein Objekt, auf ein Spiel, auf ein Buch, auf ein Video zu fokussieren und unsere gesamte Aufmerksamkeit eben gezielt nur auf das oder weitgehend nur auf das zu lenken, mit dem wir uns aktuell eben beschäftigen und auch beschäftigen wollen. Und das hängt deshalb mit der Selbstregulation auch zusammen, weil es bei der Selbstregulation ja auch darum geht, also ganz allgemein sagt man da, die Gedanken, Gefühle und Handlungen zu regulieren. Und jetzt kann man sagen, wenn die Gedanken sich eben auf diese eine Sache beziehen und nicht auf viele andere Dinge, also man nicht abgelenkt werden kann, wenn sich aber auch die Gefühle eben auf die eine Sache beziehen, wie zum Beispiel, dass ich gerade positive Emotionen erlebe, weil ich eben ein lustiges Buch lese und nicht davon abgelenkt bin, dass in meinem sozialen Umfeld aber gerade Stress vorhanden ist und auch meine Handlungen darauf ausrichte, zum Beispiel eben Ablenkungen entgegenwirke, das Smartphone auf leise stelle oder weglege, dann ist es mir natürlich auch besser möglich, mich zu konzentrieren und somit ist es natürlich kein Synonym, Konzentration und Selbstregulation, aber hängt durchaus eng miteinander zusammen.
Und könnte man sagen, dass das eine Bedingung von Selbstregulation ist, diese Konzentration?
Ja, in jedem Fall die Selbstregulation, also wenn ich mich gut selbst regulieren kann, dann kann ich mich eben auch gut konzentrieren bzw. fokussieren und meine Aufmerksamkeit gut auf bestimmte Dinge, mit denen ich mich aktuell beschäftige, bündeln und andere Dinge ausblenden. Also auch so eine Ablenkungsresistenz kommt da auch mit dazu.
Okay. Und Sie haben ja schon den größten Konzentrationskiller überhaupt, oder ich nehme mal an, dass es der größte Konzentrationskiller ist, das Handy benannt. Da kommen wir auch später nochmal drauf. Vielleicht fangen wir erstmal an, so irgendwie so ein kleines Kind konzentriert sich ja erstmal noch nicht, aber wie lernen das kleinere Kinder, sich auf etwas zu fokussieren? Also wie kommt das dann plötzlich, diese Fähigkeit zustande, dass man sich fokussiert auf etwas?
Ja, das ist ein Zusammenspiel aus zum einen der natürlichen Entwicklung des Gehirns. Wir wissen, das Gehirn wächst und gedeiht. Nachher gehen auch später in der Pubertät gehen auch Gehirnzellen wieder zugrunde, aber auch als Teil eines natürlichen Reifungsprozesses. Und für die Konzentrationsfähigkeit hier auch besonders relevant ist der Stirnlappen, der eben wichtige Funktionen, auch Kontrollfunktionen für die Konzentration erfüllt. Hier siedeln wir das Arbeitsgedächtnis an, also die Fähigkeit, sich bestimmte Dinge im Kopf zu behalten und dort auch zu manipulieren, wie wenn wir jetzt sagen, auch Kopfrechnen, aber auch die Impulskontrolle, also dass, wenn hier ein Vögelchen vorbeifliegt, dass ich nicht sofort meine Aufmerksamkeit auf das Vögelchen richte, sondern dabei bleibe, was ich aktuell tue. Und auch die Fähigkeit, verschiedene Regeln flexibel anzuwenden, also was wir als kognitive Flexibilität bezeichnen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich spiele Uno und dann kommt die Karte mit dem Richtungswechsel, dann weiß ich, dass es umgekehrt weitergeht und sich jetzt gerade die Regeln geändert haben. Ne? Also das wäre so ein Beispiel. Und diese exekutiven Funktionen, die wir im Frontalkortex ansiedeln, die sind ganz wichtig eben für die Fähigkeit zu konzentrieren. Das heißt also zusammengefasst nochmal Reifung des Gehirns auf der einen Seite. Und dann ist aber natürlich auch die Umwelt ganz wichtig, die hier Anreize bietet für das Gehirn, sich in entsprechender Art und Weise positiv zu entwickeln. Und dann kann man natürlich sagen, überall findet Entwicklung statt, aber in Kontexten, unter Umweltbedingungen, die vielleicht nicht entwicklungsförderlich sind, verläuft Entwicklung langsamer und vielleicht auch nicht, also Kinder bleiben dann unter ihren Möglichkeiten und in entwicklungsangemessenen und anregenden Kontexten erfolgt eben dann auch eine sehr gute Entwicklung.
Weil Sie gerade auch sagen, dass Kinder dabei unter ihren Möglichkeiten bleiben, wenn sie halt nicht, wenn die Konzentration nicht so angeregt wird. Was heißt das dann eigentlich genau? Bilden sich dann bestimmte Fähigkeiten einfach nicht heraus oder kommen die dann später? Ist es dann, dass dann irgendwie ein Zeitfenster irgendwie zuschwappt, weil Kinder zu stark irgendwie abgelenkt waren oder zu wenig angehalten gewesen sind, sich zu konzentrieren auf eine Sache?
Also hier würde ich tatsächlich sagen, natürlich ist die eine Seite, dass wir Anregung brauchen für die Entwicklung und für die Konzentrationsfähigkeit. Also vielleicht schauen wir jetzt auch erstmal darauf, was denn eben so ein Entwicklungsumfeld wäre, was hier entwicklungsförderlich wäre. Und hier zählen einfach ganz einfache Dinge, da viel auch Spielerisches dazu im Kindesalter, dass wir also mit den Kindern spielen. Na, also wenn wir jetzt überlegen, wir spielen Gesellschaftsspiele und spielen Memory oder Puzzle, lösen Puzzle oder spielen Uno oder Mensch, ärgere dich nicht oder spielen auch sportliche Spiele, na, also auch Ballfangen, da muss ich mich auf den Ball fokussieren oder wenn ich irgendwo drüber balanciere oder an eine Kletterwand gehe. Das sind alles Gelegenheiten, wo ich lernen kann, mich zu konzentrieren und zu fokussieren, aber auch eben Impulse zu kontrollieren. Das ist natürlich auch wichtig für die angesprochene Ablenkungsresistenz. Und wo ich auch lerne, flexibel mit Regeln umzugehen, wenn ich mir jetzt vorstelle, man geht eine Kletterwand hoch und da sind ganz verschiedene, oder so im Boulder, in der Boulderhalle, da sind ganz verschiedenfarbige Steine an der Wand und ich nehme jetzt aber nur die roten und ignoriere die gelben oder ähnliches. Das heißt also, wir können diese Lerngelegenheiten nehmen. Was dann aber auch ganz wichtig ist, ne, Entwicklung erfolgt besonders dann, wenn wir Kinder dazu anregen, auch an ihre aktuellen Grenzen zu gehen, beziehungsweise die Fähigkeiten, die sie haben und die schon stabil sind, auch vollumfänglich zu nutzen und vielleicht sogar auszureizen. Ne? Also Lev Vygotsky hat hier den Begriff der Zone der proximalen Entwicklung geprägt und vielleicht ist es so ein bisschen vergleichbar mit der Komfortzone. Wenn man immer nur in der Komfortzone bleibt, wo man also sich ganz sicher schon bewegt, dann wird man, wenn man nicht an die Ränder geht, keine oder weniger neue Fähigkeiten erlernen. Und hier ist es eben schon wichtig, dass wir auch Challenges schaffen und vielleicht Kinder beim UNO-Spiel nochmal damit klarkommen, dass sie mal ausrasten. Aber nur dadurch wird sich eben diese Komfortzone vergrößern, wenn wir sie auch an diese Ränder bringen, dieser Komfortzone, wo sie aktuell sich schon gut bewegen. Mhm. Und was eben, jetzt habe ich schon angesprochen, diesen Distress, dass Kinder sich ärgern oder auch mal ausrasten. Wir kennen auch die Trotzphasen. Was Kinder brauchen in diesem Moment ist, und das ist ganz essentiell, das wissen wir auch für die Entwicklung auch der Konzentrationsfähigkeit, ist eine gute Bindung. Also sie müssen sich selbst in diesen Phasen als aufgehoben erleben, als Erwachsene, die ihnen dann, oder sie müssen Erwachsene erleben, die ihnen dann dabei helfen, sich wieder selbst zu regulieren. Sodass es also ein konstantes Üben an Grenzen gehen ist und aber wenn man zurückfällt oder scheitert, dann, dass man dann kein negatives Erleben hat, sondern lernt, dass auch das an Grenzen gehen und scheitern Teil des Prozesses ist und auch zielführend für Entwicklung sein kann. Sodass wir eben hier auf der einen Seite wieder die Umwelt haben, aber auf der anderen Seite auch die Bindung, die sichere Bindung mit Erwachsenen. Das ist ganz essentiell.
Ja, es gehört halt auch dazu, ne? Irgendwie gerade beim Mensch, ärger dich nicht spielt, dass da halt gerade bei kleinen Kindern dann schnell mal irgendwie sämtliche Figuren vom Brett gewischt werden.
Ja, absolut. Und was man auch sieht ist, also bei uns zu Hause gibt es die Regel eigentlich ab 18 Uhr, Mensch, ärger dich nicht, wird dann sehr schwierig. Und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eben die Figuren durch die Gegend fliegen und dass Tränen fließen, weil mit der Müdigkeit die Fähigkeit zur Selbstregulation, aber eben auch zur Konzentration sinkt und dann ist man auch nicht mehr so tolerant gegenüber Distress und auch die Regulation von erlebtem Distress und Frustration erfordert eben auch Selbstregulation. Also das spielt alles zusammen.
Ja. Distress, was ist damit genau gemeint?
Naja, wir kennen guten Stress, na, wenn wir so voll im Flow sind und wir kennen aber eben auch Stress, der sich nicht gut anfühlt, der negative Stress, das ist Distress.
Ah ja, okay, gut, na, dass wir diesen Terminus technicus dann auch nochmal drin haben, genau. Genau. Also fassen wir zusammen, die Eltern und die Fachkräfte im Kindergarten bieten am besten halt wirklich so diese positive Grundhaltung, eben so diese Unterstützung, wenn es gerade nicht so läuft und gleichzeitig aber eben auch so die Herausforderung, die Möglichkeit, sich zu beweisen und halt wirklich auch aus dieser Komfortzone, wie Sie ja auch gesagt hatten, da eben rauszugehen. Das sind sozusagen die positiven Einflüsse und ich nehme an, dass das auch damit umfänglich getan ist oder fehlt da noch was?
Also ich denke, diese positiven Einflüsse, das ist einfach das, ein anregendes Umfeld schaffen, in dem Kinder Herausforderungen erleben und bei diesen Herausforderungen aber nicht alleine sind. Ne? Und in der Kombination, das ist natürlich auch wichtig zu sehen, ist es auch immer schön, wenn man auch intrinsische Motivationen fördern kann. Also irgendwann beginnen Kinder ganz automatisch beispielsweise sich auch mit Buchstaben zu beschäftigen oder bestimmte Sportarten ausprobieren zu wollen oder sie fangen an zu malen und dann irgendwann wollen sie schreiben lernen und Rechenspiele spielen. Also wenn man hier Anregungen bietet, dann ist es mit Sicherheit ein sehr gutes und günstiges Umfeld, um auch die Konzentration zu fördern.
Okay. Ah, da sind wir jetzt gerade, da fällt mir gerade auch wieder diese Frage ein von vorn. Gibt es da auch Zeitfenster, die sich schließen?
Ja, das ist ganz, ganz interessant. Also grundsätzlich würde man immer sagen, dass die Entwicklung, auch die der Konzentrationsfähigkeit und der exekutiven Funktion, die ich auch schon angesprochen hatte, und der Selbstregulation, dass die eigentlich erst im Alter von 25 Jahren abgeschlossen ist.
Ah, okay.
Aber es gibt natürlich Phasen, in denen, also Entwicklungsfenster, in denen insbesondere die exekutiven Funktionen sich ganz stark entwickeln, die eben ja Grundvoraussetzung für Konzentrationsfähigkeit auch sind. Und hier ist vor allem das Zeitfenster zwischen 4 und 7 Jahren zu nennen. Und hier tut sich wirklich extrem viel. Das ist wirklich so eine Phase von sehr starker, sehr intensiver Entwicklung. Das heißt auch, wenn Kinder noch im Kindergarten sind, beziehungsweise dann in der Vorschule oder auch dann in die Schule kommen, das ist wirklich so eine Phase, wo Entwicklung ganz intensiv stattfindet und wo ja auch ganz viel diese Dinge, die ich eben angesprochen hatte, passieren. Also wo Kinder anfangen, sich für Buchstaben oder für Reime zu interessieren oder wo sie viel singen, wo sie schreiben lernen möchten, rechnen lernen möchten, Sportarten ausprobieren, auch viel mit anderen Kindern auch spielen, sich auseinandersetzen. Ne? Also das ist schon diese Phase, die sehr viel Beachtung auch in der Forschung findet.
Ja. Vielleicht kommen wir da auch später nochmal drauf zurück. Eben vielleicht auch erstmal, weil wir die positiven Einflüsse hatten. Was sind die, welche negativen Einflüsse gibt es denn da eigentlich?
Ja, also zunächst mal natürlich können wir sagen, wenn einfach zu wenig Anregung und zu wenig Beschäftigung auch mit dem Kind und Unterstützung auch des Kindes in diesen Phasen vorhanden ist. Also wenn Kinder erleben, dass sie mit dem Distress alleine sind, ne, dann tendieren sie eben auch dazu, nicht an ihre Grenzen zu gehen, sondern innerhalb der Komfortzone natürlich zu bleiben. Weitere negative Einflüsse würde ich meinen ist, also wir sprechen wahnsinnig viel über Medienkonsum bei Kindern und auch frühes Computerspielen oder auch am Smartphone. Ich habe jetzt gehört, es gibt auch Kinder-YouTube und solche Dinge. Wir müssen das einfach so verstehen, das ist ja eine Berieselung von Kindern und ich verstehe das auch total. Wir machen das auch selbst zu Hause. Manchmal braucht man Zeit für sich, um ins Bad zu gehen, um aufzuräumen, um Dinge zu tun. Und dann wird das Kind auch mal in Anführungsstrichen geparkt. Grundsätzlich kann man aber sagen, wenn das zu viel davon ist, ne, also wenn kaum noch Beschäftigung zwischen Eltern und Kind oder auch zwischen, gut, im Kindergarten wird es nicht passieren, aber zwischen Eltern und Kindern stattfindet, sondern das Kind immer geparkt wird, dann ergeben sich einfach wenig Lerngelegenheiten. Ne? Also Kinder können exzessiv Video oder Fernsehen schauen oder Computerspiele spielen und, also by the way, wir natürlich auch. Ne? Da erleben wir keine Langeweile und wir erleben auch einfach kaum Situationen, in denen wir uns selbst regulieren müssen. Es ist mit wahnsinnig viel Belohnung verbunden und auch einer ganz starken intrinsischen Motivation. Und so kann man sagen, hier findet einfach keine Challenge statt. Also unser Kind ist noch nie zu Hause ausgeflippt, weil es Video schauen musste, sondern eher nur dann, wenn wir zum Beispiel das Hörspiel ausgemacht haben, obwohl es noch nicht zu Ende gehört war.
Ja.
Ja, und da kann man einfach ganz stark sehen, das ist eine super belohnende Situation, in der einfach wenig auch wenig Aufwand vom Kind erfordert wird, sich selbst zu regulieren. Das heißt auch hier sich an die Empfehlungen der WHO etc. halten. Also man kann das nicht oder sollte es auch nicht verteufeln. Es gibt ja auch tolle Videos oder ich weiß nicht, ich habe früher auch immer die Sendung mit der Maus geschaut und ich finde das so schön, das wird ja heute immer noch produziert und ist immer noch genauso schön. Und wenn man dann auch insbesondere sich danach auch mit dem Kind beschäftigt, mit den Inhalten, die das Kind geschaut hat, dann kann das durchaus zielführend auch sein und sinnvoll sein. Einen zweiten Aspekt, den ich noch nennen möchte, Moritz Daum von der Universität Zürich, Entwicklungspsychologe, hat neulich auch so schön gesagt, es gibt die sogenannten Curling-Eltern und jetzt sind gerade die Olympischen Spiele vorbei und wir haben wahrscheinlich alle mal beim Curling vorbeigeschaut. Da geht es ja auch darum, dem Stein, der über das Eis gleitet, alles aus dem Weg zu räumen, damit er ja nirgends aneckt. Und das würde man auch sagen, ist eigentlich auch kein entwicklungsförderliches Umfeld, weil wir eben auch diesen Distress brauchen, auch diese Herausforderungen brauchen, auch dass es mal schwierig ist, auch dass es mal nervig ist und dass es mal Anlass ist, auszurasten und in Tränen auszubrechen und wütend zu werden. Das brauchen Kinder für Entwicklung und das ist ganz normal. Das heißt, auch sollten wir darauf achten, dass wir nicht alles aus dem Weg räumen und jedem Streit aus dem Weg gehen.
So schwer es auch ist, aber ja, genau. Vielleicht dann nochmal die Frage, was ist denn altersgemäß? Also wie lange können sich, wenn wir jetzt beispielsweise diese Phase von 4 bis 7 Jahren, über die Sie vorhin gesprochen hatten, nehmen, was ist denn da in dieser Zeit eigentlich altersgemäß? Wie lange können sich da Kinder konzentrieren oder wie lange sollten sie sich konzentrieren? Weil sich auch bei meinen Kindern, der eine schafft dann vielleicht irgendwie ein paar Minuten, der andere sitzt halt auch gerne dann mal eine Stunde irgendwie und malt.
Also die Frage ist ganz schwer zu beantworten, weil empirisch gibt es dazu nicht viele gute Studien und es kommt natürlich auch immer auf das Setting an. Ne? Also wir hatten schon über intrinsische Motivation gesprochen, über den Grad der Verfügbarkeit von Erwachsenen oder auch Bindungspersonen, ganz allgemein gesprochen, die unterstützen. Also das Setting und der Kontext spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das heißt also, aber wenn man so eine grobe Orientierung geben müsste für so ein durchschnittlich intrinsisch motiviertes Kind oder bei einer durchschnittlich intrinsisch motivierenden Aufgabe, dann könnte man sagen, dass es im Alter von bei Vierjährigen können wir von ungefähr 5 bis 15 Minuten sprechen, aber da geht es dann um fokussierte Aufmerksamkeit bei einer wirklich sehr strukturierten Aufgabe. Ungefähr 15 bis 25 Minuten bei 8-Jährigen, aber auch hier ein ruhiges und strukturiertes Setting und dann bis hin zu 30 Minuten oder auch mehr bei, ja, ab dem Alter von 12 ungefähr. Aber wie gesagt, es ist sehr stark abhängig von dem Setting auch jeweils und wenn wir zum Beispiel auch darüber sprechen, dass Lehrkräfte gerade auch in Grundschulen immer mehr beklagen, dass Kinder sich immer schlechter konzentrieren können, dann ist natürlich die Fähigkeit zur Konzentration eine Sache, die sie entwickeln muss. Aber wir müssen vielleicht auch sehen, dass in Schulen immer weniger Ruhe zu finden ist. Auch wenn ich so viele Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen und auch unterschiedlichen, insbesondere auch sprachlichen Fähigkeiten in einem Klassenzimmer habe, dann das wirkt sich, also ja, zwangsläufig auch auf die nicht auf die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, aber auf die aktuelle Konzentrationsleistung aus. Ne? Also kann man vielleicht auch zwischen der grundsätzlichen Fähigkeit, die besteht, unterscheiden und dem, was Kinder tatsächlich leisten können. Und das, was Kinder tatsächlich leisten können, hängt dann eben auch einfach von der Umgebung ab. Und natürlich schwankt das halt auch super stark zwischen Kindern. Also ein Kind kann sich einfach besser oder ein Kind kann sich weniger gut als ein anderes konzentrieren. Und die Motivation spielt auch eine riesige Rolle. Genau. Also ja, wenn Sie sagen auch, ja, der ältere Sohn kann sich lange beim Malen konzentrieren. Das funktioniert bei uns auch mittlerweile super. Wir haben ein 6-jähriges Kind zu Hause, aber nur dann, wenn jemand daneben sitzt, ne, und so ein bisschen mitmalt und strukturiert. Und das ist eben genau der Unterschied alleine versus in strukturierten, ruhigen Settings.
Okay, alles klar. Das heißt, wir sprechen dann natürlich eben von den Ablenkungen, auch wenn wir hier an dieser Stelle die Ablenkungen mal reinbringen und dann auch vom Handy und von all den anderen Dingen sprechen, also so am Übergang von der Vorschule zur Schule.
Ja, sicherlich passend, ja.
Ja, was sind denn, okay, ich meine, wir wissen es natürlich alle, das Handy, ne, irgendwie, und das ist schon echt auch krass, wie man selber als Erwachsene dann irgendwie niemals mit Handy groß geworden und dann plötzlich kommt da so ein komisches Ding und möchte immer Aufmerksamkeit. Für Kinder ist das wahrscheinlich nochmal eine andere Sache, oder? Wenn die damit aufwachsen?
Ja, sicherlich, aber ich sage mal so, die Attraktivität, das als Ablenkung zu nutzen, ist, glaube ich, gleich. Also ich stelle nicht fest, dass bei Kindern die Faszination für Handys geringer ist, sondern eher ist es so, wenn irgendjemand ein Handy in der Hand hat oder auch den Laptop aufklappt, dann ist bei uns zu Hause auch, also da wird alles stehen und liegen gelassen. Wenn der Papa nur was recherchieren möchte, dann wird alles stehen und liegen gelassen und man rennt zum Laptop, um zu gucken, was da ist, und das ist ganz egal. Oder auch wenn ich am Schreibtisch sitze und was arbeite und nur einen Text schreibe, sofort setzt das Kind sich bei mir auf den Schoß und will mitschreiben. Das ist so eine Faszination. Also das nimmt, glaube ich, nicht ab. Da gibt es keinen Gewöhnungseffekt.
Nimmt das aber zu, vielleicht sogar, dass es für Kinder womöglich auch nochmal spannender ist als für Erwachsene?
Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Aber Handys und beziehungsweise Handys vielleicht gar nicht an sich. Aber alles, was wir auf dem Handy haben, nämlich die Apps, sind in aller Regel genau so konstruiert, dass sie uns sehr stark ablenken, sehr stark fesseln, ein Timeout für den Kopf geben, wenn wir durch Instagram scrollen oder uns Videos anschauen. Das ist ja genauso diese Umgebung, die ich vorhin schon angesprochen hatte. Da muss man sich wenig Gedanken machen. Die Aufmerksamkeit wird gefesselt und man erlebt aber eigentlich keine Herausforderungen in Bezug auf die Konzentration, sondern das könnte man ewig machen. Wir wissen das ja selbst auch, wie schnell die Zeit vergeht, ne? Also wie schnell da eine halbe Stunde um ist. Das heißt also, das ist mehr so dieser Algorithmus, der genau so konstruiert ist, um die Aufmerksamkeit eben zu catchen und dann auch zu halten. Und ich glaube, dafür sind wir alle gleich anfällig.
Ja, aber gut, es gab ja auch früher schon Sachen, die einen auch abgelenkt haben und die heute auch noch Ablenkung sind. Was gehört denn da noch mit alles dazu?
Naja, ich würde denken, sind nur die Klassiker. Ich erinnere mich, ich habe irgendwann in der 5. Klasse auch einen Kurs gemacht, so wie lernen wir lernen, und da war irgendwie so Schreibtisch aufräumen dann ein Thema. Also by the way, da gab es noch keine Handys. Ja, also Chaos auf dem Schreibtisch ist sicherlich eine Sache. Also man sollte den Schreibtisch aufräumen, ne? Also dass da nicht so viel visuelle Ablenkung ist. Sicherlich Ruhe. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich arbeite und da telefoniert jemand nebenher oder hört ein Hörspiel an, da kann ich mich nicht konzentrieren. Ne? Also sollte, auch wenn wir jetzt gerade nochmal auf Kinder, auch in der Schule blicken, dann sollten auch Hausaufgaben zum Beispiel wirklich in einem Umfeld gemacht werden, was Konzentration ermöglicht und alle Ablenkungen jeder Art reduziert. Ob das jetzt Lärm ist, ob das Geräusche sind, ob das Musik ist, ob da jemand telefoniert, ob die Geschwisterkinder spielen, ob das Chaos ist, ob die Spülmaschine ausgeräumt wird. Alles, was uns eigentlich davon abhält oder wo wir Aufwand darin investieren müssen, uns nicht ablenken zu lassen.
Okay, Die große To-Do-Liste im Zweifel ja auch, aber gut, bei den Kindern noch nicht ganz so schlimm wahrscheinlich. Was können denn aber, wenn, Sie hatten das vorhin ja auch schon angemerkt, dass Kinder heute in der Schule dann häufig auch nochmal ganz anderen Ablenkungen ausgesetzt sind in Klassen, die meinetwegen etwas größer sind oder eben so, wo nochmal andere Sprachen gesprochen werden und so weiter. Das ist ja nun mal so, wie es ist. Das kann man ja jetzt erstmal nicht ändern. Wir haben auch Lehrkräftemangel und so weiter. Also was können da beispielsweise Lehrkräfte auch tun, um dem entgegenzuwirken und dann zu sagen, okay, wir versuchen das jetzt irgendwie hier eine ruhige Phase zu bekommen und vor allen Dingen auch angesichts dessen, Sie haben es ja gerade auch gesagt, Achtjährige haben so eine Konzentrationsspanne, so um die 20, 25 Minuten, wenn ich es richtig gemerkt habe. Eben, also was können da Grundschullehrkräfte beispielsweise auch tun, damit da so eine lernförderliche Umgebung da ist?
Also grundsätzlich kann man natürlich auf der einen Seite sagen, Kinder müssen auch Regeln erwerben. Also es muss auch einfach die Regel erworben werden, dass man sitzen bleibt, dass man nicht rausruft. Ne? Also alles das, was Kinder mit ADHS sich auch schwer tun. Also so Regeln erwerben für das Zusammenleben und Zusammenlernen in der Schule. Ich glaube, dazu möchte ich aber gar nicht so viel sagen, weil ich glaube, das ist auch irgendwie jedem klar. Was aber sicherlich oder worauf man achten sollte, ist dann in den Lernsituationen an sich, dass insgesamt Ablenkungen und Störungen reduziert werden. Das schafft man beispielsweise durch eine gute Klassenführung, wo es eben darum geht, Störungen zu antizipieren und schon im Vorhinein zu minimieren, beispielsweise indem ich der Klasse das Gefühl gebe, ich habe meine Augen überall und meine Konzentration auch und dadurch sollten Störungen schon im Vorhinein reduziert werden oder schon präventiv reduziert werden. Man kann sagen, Unterricht sollte im Fluss gehalten werden, man sollte keine langen, komplexen Transitionsphasen haben, also vielleicht eher nicht so der Klassiker von uns früher aus der Schule, ich habe da noch was vergessen zu kopieren, ich gehe mal schnell, da kann niemand die Konzentration halten. Wichtig ist sicherlich auch, den Unterricht interessant und anregend zu gestalten, auch methodisch abwechslungsreich. Und was ich auch in der eigenen Studie zeigen konnte, war, dass beispielsweise auch SchülerInnen in Unterrichtsstunden, in denen sie das Gefühl haben, dass sich die Lehrkraft mehr für sie und ihren Lernfortschritt interessiert als in anderen Unterrichtsstunden, dann konnten sie sich auch besser konzentrieren und sich besser selbst regulieren. Also so die, was wir sagen, als die Qualitätskriterien von Unterricht, nämlich den SchülerInnen zugewandt sein, Klassenführung, in meiner Studie war es nicht so relevant, kognitive Aktivierung, aber das sind sicherlich so die Klassiker, die auch unter Lehrkräften bekannt sind und die wir hier sicherlich auch nochmal betonen können. Und was darüber hinaus sicherlich auch relevant ist, dass wir einfach Aufgabenschwierigkeiten an die Fähigkeiten der jeweiligen Kinder anpassen. Das heißt also auch mit zunehmender Heterogenität im Klassenzimmer brauche ich natürlich auch in der Schule nennt sich das Binnendifferenzierung, sodass eben SchülerInnen auch die Fähigkeit haben, entsprechend ihrer Fähigkeiten zu arbeiten. Sind wir eben auch wieder vielleicht bei dem Begriff Zone der proximalen Entwicklung oder ganz nonchalant gesagt Komfortzone. Ich sollte die Kinder nicht nur in ihrer Komfortzone halten, weil dann wird ihnen schnell langweilig und dann sinkt die Konzentration. Aber ich sollte sie natürlich auch nicht mit Aufgaben überfordern, weil dann entsteht das Gefühl, das schaffe ich sowieso nicht und dann fange ich an, Quatsch zu machen. Ne? Also das sind vielleicht ein paar Anregungen.
Ja. Welche Rolle spielen aber eigentlich Sport und Bewegung dabei? Also weil das ist ja dann auch, wenn Kinder eine Weile sich konzentrieren mussten, dann passiert ja auch irgendetwas, dann werden sie irgendwie auch unkonzentriert und hibbelig und so weiter. Und Bewegung hilft ja. Was ist denn das eigentlich? Gibt es da irgendwie sowas, das ist dieses unkonzentriert sein, aber dann eben in Bewegung sein, das hat ja irgendeinen Ausgleich.
Ganz richtig. Also das ist auch mittlerweile sehr, sehr gut belegt. Es gibt sicherlich auch Lehrkräfte, die es schon ganz bewusst nutzen und beispielsweise auch während des Unterrichts Bewegungspausen einlegen. Mhm. Ich kenne das auch aus verschiedenen Trainings und auch aus Schulen beispielsweise, die viele Kinder mit ADHS-Diagnose auch haben, dass es hier auch Bewegungspausen dann gezielt für einzelne Kinder gibt. Das ist natürlich immer mit der Aufsichtspflicht gar nicht so einfach. Aber man kann ganz generell sagen, so eine Bewegungspause ist sicherlich super und dient auch dazu, dass sich die Konzentrationsfähigkeit wieder etwas erholt, einfach weil wir wissen, dass die Durchblutung in bestimmten Arealen im Gehirn dadurch gesteigert wird, nämlich die Areale, die für Konzentration wichtig sind. Und jetzt kann man auch sagen, natürlich ist es ganz wichtig, dass Kinder ihre Schulpausen auch in Bewegung verbringen. Das heißt also sicherlich auch sinnvoll hier das Smartphone-Verbot in Schulen, was wir hier in Hessen haben, sodass Kinder eben während der Pausen auch nicht einfach nur um das Smartphone herumstehen und sich irgendwelche Videos anschauen, sondern vielleicht auch wieder anfangen zu spielen, herumzurennen oder sich zumindest zu bewegen und einen kleinen Spaziergang einzubauen.
Okay. Und gibt es eigentlich so eine Art Konzentrationskurve? Das heißt, wenn ich jetzt im Unterricht so, sagen wir mal, 2x20 Minuten konzentriert war, zwischendurch irgendwie 3 Minuten unkonzentrierte Bewegungspause, wenn es optimal läuft. Also, aber gibt es dann sowas, dass irgendwann reißt dieser Konzentrationsdraht und dann braucht man halt einfach so und so viel Zeit auch einfach für den Ausgleich? Also gibt es dazu Studien?
Also konkret ist mir da keine Studie bekannt, auch nicht, wir hatten ja auch schon gesprochen, das ist einfach höchst individuell, ganz stark abhängig vom Kontext, wie lange ich mich ausdauernd konzentrieren kann, auch wieder von der Selbstregulation abhängig. Also das heißt, wir können hier nicht so eine Kurve zeichnen. Was man und auch, also diese Idee ist auch umstritten, also nicht uneingeschränkt befürwortet, aber man kann vielleicht die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, durchaus als so einen Muskel verstehen, sich so eine Analogie bedienen, also ein Muskel und sagen natürlich, dieser Muskel, also das Gehirn, ermüdet auch unter Anstrengung, wie es ein normaler Muskel eben auch machen würde. Das heißt also, die Konzentrationsfähigkeit nimmt durchaus über die Zeit ab, ist aber sehr individuell und auch vom Kontext eben abhängig, auch von, ob ich mich jetzt gegen Störungen abschirmen muss oder Ähnliches, auch wie ich geschlafen habe, es hat natürlich einen ganz entscheidenden Einfluss. Das heißt also, es ist durchaus plausibel, dass man auch sagt, kleinere Pausen tun gut und sicherlich auch irgendwann mal eine größere Pause. Ich würde aber vielleicht eher nicht davon ausgehen, dass man jetzt irgendwie von die Lehrkraft von oben runterkommt und sagt, so eine Top-Down-Vorstellung, wir machen jetzt Pause und dann Bewegungspause und so. Ich glaube, es ist wichtig und das ist Teil der Selbstregulation, auch der Selbstregulation beim Lernen, dass Kinder lernen, ihre eigene Ermüdung hinsichtlich ihrer Konzentrationsfähigkeit einzuschätzen. Weil die Kinder werden irgendwann erwachsener und erhalten mehr Autonomie, auch ihren Arbeitsalltag zu strukturieren. Und dann ist es einfach wichtig, ich erkenne, wann ich jetzt eine Pause brauche. Wann bin ich müde? Wie viel Pause brauche ich denn auch? Aber auch, wie verbringe ich meine Pause? Also reicht mir das, wenn ich mir mal kurz in der Teeküche einen Kaffee kochen gehe? Oder wenn ich, tut mir das besser, wenn ich mit KollegInnen spreche? Oder ich meine, wir haben auch am DIPF teilweise diese bewegten Pausen oder die Möglichkeit, zumindest bewegte Pausen zu machen. Ist das eher das, was ich brauche? Oder einen kurzen Spaziergang, gehe ich kurz in eine Cafeteria, hole mir dort einen Kaffee, weil ich raus muss. Brauche ich ein bisschen Sonnenlicht? Also es geht mehr darum, auch diese Fähigkeit zu entwickeln, glaube ich, zu wissen, wann ich Pause brauche. Ganz klar kann man sagen, jeder braucht Pausen.
Klar, ja. Wie ist denn beispielsweise das jetzt, das Szenario, Kind kommt aus der Schule, ist erstmal ziemlich platt, versteht man ja auch, war ja ein langer Tag so und die Kinder haben einiges gelernt, neue Sachen gemacht und so weiter, mussten irgendwie stillsitzen, sich konzentrieren und so weiter. Und es stehen natürlich auch Hausaufgaben an. Was würden Sie dann sagen? Die Hausaufgaben möglichst schnell machen oder das Kind sagt, ich brauche jetzt aber erstmal eine Pause und lässt sich aber erstmal berieseln, natürlich durch das Handy. So, ne? Irgendwann sind sie dann auch so groß, kann man immer noch sagen, so okay, über die Familieneinstellung am Handy kann man es irgendwie auch einschränken, aber man will sie ja auch nicht die ganze Zeit nur noch bevormunden. Es geht ja dann irgendwann beispielsweise mit 13 schwierig. Was würden Sie da sagen? Kann dieses Berieseln auch dazu beitragen, dass dieser Konzentrationsmuskel sich entspannt? Oder müsste man eigentlich sagen, naja gut, jetzt bist du nach Hause gekommen, jetzt beweg dich doch lieber noch mal ein bisschen?
Also ich denke, dass dieses Berieseln durchaus auch zur Entspannung beitragen kann. Aber es sollte natürlich in einem gewissen Rahmen erfolgen. Also wenn ich jetzt 3 Stunden lang scrolle, dann bin ich vielleicht auch auf eine andere Art und Weise ermüdet. Und im Regelfall erfolgt ja dieses Scrolling auch nicht in Bewegung, sondern irgendwo auf der Couch sitzend, halb liegend. Und wir wissen eben auch, dass wenn ich liege, dann werde ich automatisch müde, ne? Weil mein Körper natürlich das Signal bekommt, jetzt kannst du dich entspannen. Also ich glaube, gegen 15, 20 Minuten Scrolling und was auch immer man dann macht, ist überhaupt nichts einzuwenden, aber sollte eben nicht exzessiv sein, so wie man natürlich im Leben alles nicht exzessiv betreiben sollte. Ne? Also so ein gutes Abwägen ist da sicherlich angemessen. Ja.
Ja. Sie hatten vorhin auch kurz den Schlaf erwähnt. Was hat der eigentlich da für eine Funktion?
Naja, im Schlafen erholt sich unser Gehirn und die Akkus werden wieder aufgeladen und ich kann vielleicht auch bestimmte Dinge, die am Tag vorgefallen sind, verarbeiten, ein bisschen Ballast abladen, gerade wenn man sich jetzt denkt, ist auch in der Pubertät sehr relevant, soziale oder emotionale Reize, die auf mich einprasseln und sodass ich nach einer Nacht mit gutem Schlaf sicherlich erholter in den nächsten Tag starte. Und unsere eigenen Studien auch aus unserer Arbeitsgruppe hier am DÜPF zeigen eben sehr gut, dass nach einer Nacht mit gutem Schlaf das Arbeitsgedächtnis doch auch wieder bessere Leistung erbringen kann. Und das sollte auch der Konzentrationsfähigkeit sehr deutlich zuträglich sein. Mhm. Ja, also Schlaf ist wichtig, ausreichend Schlaf ist wichtig, aber natürlich auch die Schlafqualität ganz entscheidend. Und wenn ich die Frage jetzt noch ein bisschen erweitern darf, Sie hatten auch angesprochen, irgendwie so ja direkt nach der Schule Hausaufgaben machen oder nicht. Ich glaube, man sollte, wenn man Hausaufgaben macht, nicht müde sein. Das ist das Ziel, weil einfach wir wissen, wenn wir müde sind, das ist das Signal, wir brauchen Erholung. Und wenn wir müde sind, dann kann man sich auch schlechter konzentrieren. Das kann direkt nach der Schule so sein. Aber ich würde auch denken, es ist auch keine gute Idee, zum Beispiel Hausaufgaben am Abend, kurz bevor es ins Bett geht, zu machen. Also den ganzen Nachmittag Spaß zu haben und am Abend dann Hausaufgaben zu machen, das ist auch eher nicht so gut. Da ist einfach das Risiko, dass es dann sehr viel länger dauert, weil man sich eben schlecht konzentrieren kann. Und das ist ja auch nicht schön. Ne? Dann kommen noch negative Emotionen dazu.
Ja, das stimmt. Noch eine andere Frage, und zwar, es gibt ja spezielle Hilfsmittel, jetzt wie zum Beispiel so Kopfhörer, die Geräusche ausblenden, und dann aber auch, da ging es auch bei uns im Team irgendwie um ADHS, da hat mir das eine Kollegin gezeigt, dass es dann irgendwie beispielsweise so Hilfsmittel gab an Stühlen irgendwie, dass man halt immer schön die Beine bewegen kann, ohne dass es halt Lärm macht eben. Also so, was halten Sie eigentlich von solchen Hilfsmitteln?
Also ich glaube, das ist einfach individuell unterschiedlich, ob das hilft oder nicht. Also gerade in Bezug auf die ADHS gibt es eben die Annahme, dass eine ADHS eigentlich mit einer Unteraktivierung des Präfrontalkortex einhergeht, also des Stirnlappens, wo eben die exekutiven Funktionen liegen und somit auch die Fähigkeit, sich zu konzentrieren. Und wenn wir jetzt dann noch dazu nehmen, den Befund, dass Bewegung aber zu einer besseren Durchblutung des Gehirns führt, auch in diesem Stirnlappen, dann ist es natürlich durchaus so, dass man sagen kann, und das ist auch mit Studien mittlerweile belegt, dass wenn ich mich bewege, dass ich mich dann auch besser konzentrieren kann. ob jetzt so ein Stuhl oder ein Gymnastikball ausreicht, wenn ich darauf sitze, damit ich mich besser konzentrieren kann, ich glaube, das muss jeder so für sich selbst beurteilen. Es gibt eine Studie einer Kollegin aus von der Universität in Gent, die zeigen konnte, dass das eher nicht so viel bringt. Also es gab so Bouncy Bands, sind das also wie so Gymnastikbänder, die an den Stuhlbeinen befestigt sind. Ne? Mhm. Man sagen muss, das ist halt vielleicht einfach nicht ausreichend Bewegung.
Mhm. Okay. Also dann lieber mal aufspringen lassen.
Genau, also Bewegungspause, das ist gut belegt und das hilft wahrscheinlich allen. Mhm. Ja, und zu den Noise-Canceling-Kopfhörern, also ich nutze die selbst auch, wenn ich mich konzentrieren muss. Das kann man auf jeden Fall machen, aber ist auch individuell zu beurteilen. Ne? Gibt ja auch Leute, die vertragen einfach nichts im oder auf dem Ohr, weil diese Kopfhörer ja auch so ein bisschen so einen Druck im Ohr machen. Genau.
Aha, okay. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Also so, ich mag das tatsächlich, ich höre gerne schon irgendwie auch mal mit Kopfhörermusik, aber sowas muss ich mal austesten. Wie kann man Konzentration üben, habe ich hier noch als Frage bei mir auf dem Zettel stehen.
Naja, Konzentration üben geht vor allem, indem man versucht, sich immer länger zu konzentrieren. Aber ich würde sagen, es ist schwierig, jetzt noch die Frage auf das Erwachsenenalter gemünzt ist, es ist schwierig, das so gezielt einzuüben. Ne? Mhm. Also ich glaube, fürs Kindesalter ist einfach wichtig, was wir besprochen haben, dass man weiß, es gibt einfach sensible Phasen, wo die Gehirne sich sehr deutlich entwickeln und Kinder sollten immer, aber natürlich auch besonders in diesen Phasen gefördert werden und auch unterstützt werden dabei, nicht immer in ihrer Komfortzone zu bleiben. Gleichzeitig sollten sie Bindungspersonen um sich herum haben, die sie dabei unterstützen, wenn sie an ihre Grenzen geraten und eben Distress erleben, also mehr negativen Stress, wenn sie dann weinen und traurig sind oder auch auf sich wütend sind und eben vielleicht auch die Spielfiguren vom Spielfeld wischen, dass sie dann nicht, sie sollten nicht alleine sein, sondern man sollte ihnen dann helfen, sich eben auch in dieser Phase selbst zu regulieren und in dieser Kombination gelingt es eben dann, die Konzentrationsfähigkeit gut zu entwickeln. Und wenn wir, also ich meine, es gibt ja auch die Idee, dass irgendwie, wenn wir Sudoku machen oder andere Formen des Gehirnjoggings auch das Altern, das kognitive Altern verlangsamen. Also ich würde sagen, im Erwachsenenalter ist es doch nur sehr begrenzt möglich, das zu trainieren. Was ich sicher sagen kann, ist, wenn wir auf die exekutiven Funktionen, also Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität blicken, dann ist das im Kindes- und Jugendalter durchaus noch veränderbar, auch mit Trainings, mit Trainingsprogrammen, die dann sehr intensiv sind. Aber die Effekte, die wir da insgesamt im Erwachsenenalter sehen, sind doch schon sehr, sehr, sehr beschränkt, beziehungsweise auch nicht existent. Also da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben.
Okay, alles klar. Okay, vielleicht noch eine Frage. Sie hatten vorhin ja gesagt, zur Konzentrationsfähigkeit, das entwickelt sich ungefähr bis 25 Jahre. Danach geht es dann bergab oder bleibt es dann irgendwie auf dem Niveau, wo man ist mit 25?
Das ist eine gute Frage. Ich würde nicht sagen, dass da schon der Prozess einsetzt, wo es dann bergab geht. Sicherlich geht es irgendwann bergab, aber wir sind ja dann auch alle Profis darin, wie wir uns auch erholen. Und ich glaube, deshalb ist es dann auch überhaupt nicht mehr so entscheidend. Na, also auch, was wir natürlich auch erwerben in dieser ganzen Zeit, ist nicht nur die Fähigkeit, uns zu konzentrieren und dass sich unsere exekutiven Funktionen weiterentwickeln, sondern auch Strategien im Umgang mit uns selbst. Na, also ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, für mich, wenn ich ins Büro komme, dann weiß ich, ich kann super gut vormittags arbeiten, aber ich brauche vielleicht auch ein, zwei Kaffeepausen. Dann spüre ich in mich hinein, brauche ich jetzt eine größere Mittagspause oder würde mich das eher ablenken? So, manchmal passiert es auch, dass ich nachmittags wahnsinnig müde werde, dann weiß ich, ich kann jetzt zwar weiterarbeiten, aber das ist super ineffizient. Dann brauche ich eine größere Pause. Das heißt, ich merke dann auch, wenn ich müde werde. Und manchmal klappt es dann abends nochmal gut, manchmal auch nicht. Na, für mich ist es auch wichtig, dass ich gut und ausreichend schlafe. Und das sind natürlich Dinge, die ich, jetzt bin ich natürlich schon weit über 25, aber die ich auch für mich einfach gelernt habe und wo ich mit den Fähigkeiten, die ich habe, mit der Konzentrationsfähigkeit super gut zurechtkomme und haushalten kann auch. Und ich glaube, das ist dann das Ziel, dass wir gar nicht so darauf achten, ändert sich das oder verschlechtert sich das auch und wie können wir es wieder steigern, sondern wir sind dann die ExpertInnen oder sollten ExpertInnen darin sein, wie wir uns das einteilen, wenn wir Pausen machen etc. Ob wir einen Timer brauchen, wenn wir zum Beispiel lernen, ne? Es gibt diese Idee von dem Pomodoro-Timer, dass ich Zeit in Lernzeit und Pausenzeit unterteile. Vielen hilft das sehr gut, ich brauche das nicht. Ne? Mhm. Also Skills ist da vielleicht eher dann das, das Stichwort.
Okay. Gut, das heißt, wir fassen zusammen, am Anfang, eben wenn die Kinder noch klein sind, achten wir auf ein förderliches Umfeld, achten wir darauf, dass die Kinder lernen, auch dass man beispielsweise mit einem aufgeräumten Platz, dass man da sich besser konzentrieren kann, dass sie sich natürlich auch austesten müssen, an ihre Grenzen kommen und eben, das heißt, das wird dann unterstützt, dann später so diese Selbstständigkeit in sich selber hineinhorchen und einfach lernen, irgendwie die eigenen Konzentrationsphasen gut kennenzulernen und dann auch, wenn man nicht mehr konzentriert ist, dann auch zu sagen, so okay, jetzt wird halt eine Pause gemacht, eben die halt möglichst sinnvoll verwendet wird, um sich wirklich auch zu erholen. Also das sozusagen als die Aufgabe von Eltern, die sich dann halt auch im Laufe der Zeit irgendwann ändert, wahrscheinlich so kurz vor der Pubertät, muss man ja dann irgendwann auch sagen, so okay, hier Kind, lern deine Grenzen kennen.
Ja, und es geht ja dann auch darum, dass Kinder einfach immer mehr Autonomie fordern, aber auch damit umgehen können.
Ja.
Also sie sind ja eben dann genau die ExpertInnen und wir wollen ja eben nicht Kinder haben, die mit 20 immer noch nicht wissen, ob sie jetzt lieber erstmal Mittagessen oder erstmal Hausaufgaben machen.
Ganz genau. Okay, dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dann wünsche ich auch für die neue Herausforderung jetzt an der Uni Gießen alles, alles Gute. Schade natürlich, dass Sie da nicht mehr am DIPF sind, aber wir freuen uns natürlich trotzdem von Ihnen weiter zu hören.
Vielen Dank.
Okay, dann vielen Dank Ihnen auch.
Ne? Ja.
Dann, tschüss.
Tschüss.